Eine sehr interessante Bitte hat mich erreicht.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ein ganz neuer Podcast-Zuhörer hat hineingehört in mehrere Podcasts, weil er geglaubt hat, wenn er da hineinhört, dann gibt es irgendeine Podcast-Folge, wo er dann erkennt, ah ja, da wiederholt sich das alles und dann kann er das quasi öfters anhören und dann versteht er diese gesamte Zusammenstellung. Und irgendwann, nach so wahrscheinlich 70, 80 Podcasts, ist er draufgekommen, dass sich hier nichts wiederholt, weil eben das nicht ein Paket ist an Material, was einmal runtergespult wird und das dann immer wieder runtergespült, sondern es ist tatsächlich so, dass ich jeden Tag in der Früh hier im Studio meist zwischen 6 und 7 Uhr laut nachdenke und die aktuellen Themen versuche zuzuordnen. Und dann kam die Bitte, ob ich denn eine Folge machen könnte, damit das quasi für diesen Zuhörer sowas wie die nullte Folge ist. Also wenn jemand noch in der ganzen Geschichte nicht drinnen ist, dass er dann trotzdem versteht, worum es da geht. Grundsätzlich hoffe ich natürlich, dass meine Podcasts immer so aufgebaut sind, dass jederzeit, wer auch immer, einsteigen kann und kein Vorwissen vorausgesetzt wird. All jene, die Podcasts schon länger sich anhören, hoffe ich, dass die sich nicht darin messen wollen oder sich besser vorkommen wollen, dass sie schon Vorwissen haben und damit im Vergleich zu den anderen mit diesem Vorwissen drüber schweben. Das hilft uns nämlich nicht. Die Zielsetzung sollte sein, und das ist meine Zielsetzung, dass 13-, 14-Jährige gerne zuhören. Und da ist mein Sohn immer wieder für mich ein Test. Er ist gerade 13 mit seinen Freunden. Und wenn Sie meine Podcasts kommentieren und Gedanken dazu haben, dann freut mich das. Wenn meine Tochter und ihre Freunde über unterschiedliche Podcast-Themen diskutieren, dann freut mich das, weil diese Leichtigkeit des Daseins ganz wichtig ist. Es gibt natürlich daneben immer wieder Kollegen aus der Finanzindustrie, die dann sagen, naja, so einfach, so simpel kann man und sollte man die Sachen nicht darstellen. Ich glaube schon, dass man es machen sollte. Das ist ganz wichtig, entmystifizieren und eben simpler gestalten. Was uns aktuell weiterhin ja nicht beschäftigt, aber mittlerweile können wir das zur Kenntnis nehmen, dass die Zentralbanken, das war lange Zeit eine Frage, werden sie es wirklich tun? Aktuell sehen wir es, sie tun es. Sie möchten, da herrscht Konsens, die Inflation nachfrageseitig in den Griff bekommen. Inflation sehen wir, weil mehr Nachfrage da ist als Angebot, und wenn eben mehr Nachfrage da ist, steigen die Preise. Es gibt dann die andere Inflationsseite, das betrifft die Geldmenge, die Zahlungsmittelproduktion, wenn also unsere Scheine, die Euros, dementsprechend nachproduziert werden und dahinter steckt kein Wert, das erzeugt auch Inflation. Aber die Zentralbanken konzentrieren sich derzeit nachfrageseitig auf die Inflation, und das bedeutet, dass die Wirtschaft in eine Rezession geschoben wird. Rezession heißt natürlich nicht, dass die Wirtschaft kollabiert. Rezession heißt auch nicht, dass alles stehen bleibt. Rezession heißt auch nicht, dass wir auf Null gehen. Man muss sich vorstellen, Wirtschaftszahlen werden immer mit einem Vorjahreswert verglichen oder mit einer vorherigen Periode verglichen. Es ist egal, ob man jetzt Quartale misst oder Jahre misst. Und es wird davon ausgegangen, dass von Quartal zu Quartal, von Jahr zu Jahr Wachstum da sein sollte. Wenn jetzt eine Rezession ist, dann wächst im Vergleich zum Vorjahr die Wirtschaft nicht. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt sofort kollabieren und komplett zusammenfallen, sondern auf dem vorherigen Level bleiben wir möglicherweise eine Zeit lang stehen. Warum aber diese Wachstumsgeschichte so wichtig ist, hängt zusammen mit sehr, sehr vielen Jobs, sehr vielen Dienstleistungen, die eben auf eine bestimmte Wachstumsdynamik aufgebaut sind. Und man kann sagen, dass wenn wir nicht dementsprechend wachsen, dann sehr viele Jobs gefährdet sind. Und das ist ein erster Zusammenhang und daraus schauen die Noten, die Zentralbanker auch. Wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus? Weil wenn die Wirtschaft verlangsamt wird, wenn die Wirtschaft in eine Rezession quasi hineingeschoben wird von den Notenbanken, dann wird die Arbeitslosigkeit steigen. Und auf diese Signale warten eigentlich die Zentralbanker, um zu sehen, wann beginnt die Arbeitslosigkeit zu steigen. Das Interessante ist, dass sehr viele Unternehmer nach der Pandemie deutlich vorsichtiger geworden sind, einfach so Jobs abzubauen, weil sie gesehen haben, dass dann danach, wenn es wieder losgeht, wenn wieder Wachstum ist, nicht so leicht Personal zu finden ist. Und das ist ein Effekt, der so in dieser Form noch nicht so oft sichtbar war, dass Unternehmen bereit sind, auch in einer schwierigen Phase zeitlich verzögert trotzdem noch Mitarbeiter zu behalten und nicht sofort zu entlassen, weil sie natürlich mit der Frage sich auseinandersetzen, wie lange dauert dieser Zyklus. Die Wirtschaft bewegt sich in Zyklen und es gibt einige, die sagen, na, wir tauchen, soweit das möglich ist, diese Rezession durch und geben unsere Mitarbeiter nicht auf, weil die Gefahr da ist, dass wir sie nachher nicht finden. Also es ist ein bisschen eine verzwickte Situation. Und die nächste Frage ist natürlich, wann werden welche Zentralbanken ihren Fuß vom Bremspedal nehmen? Bremspedal treten die Notenbanker, die Zentralbanker dann, wenn die Zinsen erhöhen. Alle Notenbanken, die radikale Zinserhöhungen fahren, steigen massiv in die Bremse. Und alle Notenbanker, die Liquidität dem Markt entziehen, steigen auch in die Bremse. Und da wird eben die Frage sein, wer wird früher hier vom Bremspedal gehen? Ist es die EZB? Ist es die amerikanische Notenbank, die Fed? Wir können davon, also eigentlich geht man wirtschaftlich davon aus, dass die EZB früher von der Bremse gehen wird, weil in Europa die Zinsen historisch gesehen tiefer sind als in Amerika. Die amerikanischen Zinsen, die bewegen sich deutlich dynamischer und sind in der Spitze im Normalfall etwa 1,5-2% höher als in Europa. Das heißt, wenn, dann wird hier Europa wahrscheinlich eher von der Bremse gehen. Und es gibt einen zweiten Grund, warum Europa eher von der Bremse gehen wird, weil die Rezession, die europäische Rezession deutlich stärker ist als die amerikanische Rezession. Wir sind auf der Energieseite in einer deutlich exponierteren Lage und sehr viel abhängiger als die Amerikaner, während Amerika in etwa 6% des BIP für Energie ausgibt und davon sehr viel Energie auch selber produziert werden kann im Dollarraum. Und somit nicht die Inflation nicht importiert wird über die Energiepreise, gibt Europa 12% des gesamten BIPs für Energie aus und diese Energie wird auch nicht intern alles erzeugt, sondern muss importiert werden. Das heißt aber im gleichen Atemzug, wenn die amerikanische Wirtschaft A nicht so abhängig ist und B selber Energie erzeugen kann, und die Zinsen auch höher sein werden, dass der Dollar im Vergleich zum Euro weiterhin stark bleiben wird. Und daraus ergibt sich eine andere Problematik. Der starke Dollar betrifft weltweit all jene Länder, die sich im Dollar verschuldet haben und sehr viele Länder gerade in den Emerging Markets, in den aufstrebenden Märkten, haben sich in der Vergangenheit in Dollar verschuldet, weil die Dollarzinsen als erstes und am radikalsten nach unten gegangen sind. Sowohl in der Finanzkrise als auch jetzt in der Pandemie hat die amerikanische Notenbank, die Fed, am schnellsten die Zinsen nach unten gesenkt. Und das haben Länder, die sich verschulden, und alle Länder verschulden sich, die haben das genutzt, indem sie Dollarkredite genommen haben. Das sind Fremdwährungskredite, Es kennen sehr viele Häuselbauer aus der Vergangenheit, als man hier japanische Yen und Schweizer Frankenkredite aufgenommen hat. Das geht so lange gut, bis einerseits die Zinsdifferenz positiv ist, sprich in der fremden Währung die Zinsen deutlich niedriger sind. Und, das ist die zweite Seite, solange diese fremde Währung schwächer ist als die eigene Währung. Wenn aber die fremde Währung beginnt aufzuwerten, so wie der Dollar oder auch für jene, die noch in Schweizer Franken finanziert sind, der Schweizer Franken, dann verteuert sich mein Kredit und irgendwann muss ich ja zurückzahlen. Dann brauche ich diese fremde Währung. Wenn ich die fremde Währung brauche, bin ich Käufer. Wenn ich kaufe, das treibt die Nachfrage nach oben. Wenn die Nachfrage stärker ist, steigen die Preise. Das heißt, es ist derzeit die amerikanische Notenbank in einer interessanten Position, weil durch die Maßnahmen, die die amerikanische Notenbank setzt, nicht nur die amerikanische Inflation versucht wird, in den Griff zu bekommen, sondern gleichzeitig mit dem Dollar im aktuellen Krieg auch noch global als Waffe eingesetzt wird, weil ein stärkerer Dollar immer mehr Probleme für andere Notenbanker, Zentralbanker verursacht. Ich kann mich erinnern, es gab früher also meine Lieblingssituation mit meinem Großvater, das hat hoffentlich jeder mal irgendwie erlebt. Wir sind an einem sonnigen Tag rausgegangen aus dem Haus. Ich war ja sehr oft bei ihm auf dem Land und wollten eben auf die Felder gehen und da durfte ich mitarbeiten. Meist durfte ich das Mittagessen tragen. Und wir sind rausgegangen und der Opa hat nach oben geschaut. Es war ein herrlicher sonniger Tag, für mich wolkenlos, und ist dann wieder zurück und hat unser Regenzeug geholt. Und ich habe ihm dann gefragt, warum? Es ist ja Sonnenschein. Und er hat mich dann ein paar Mal auf die Seite genommen und hat gesagt, wir sind dann in den Schatten gegangen, damit sich die Sonne mich nicht so blendet. Und hat gesagt, schau mal da nach oben, diese Wolkenkonstellationen zeigen, dass bis heute am Abend etwas kommen könnte. Es war ja keine Garantie, dass etwas kommt, aber es war ein Zeichen da. Und ich habe dann immer gefragt, woher weißt du das, Opa? Und er hat damals immer nur gesagt, ich weiß es halt. Und unterwegs hat er mir dann irgendwann gesagt, weißt du, das hat mir mein Opa irgendwann erzählt. Und ein paar Mal habe ich auf ihn nicht gehört, so wie du nicht auf mich hören wirst. Und deswegen bin ich nass geworden, du wirst auch nass werden. Und irgendwann wirst du deinen Kindern diese Wolkenkonstellationen auch zeigen. Und sie werden dir genauso wenig zuhören. Aber das ist einfach so. Und solche Themen, die haben wir auch an den Kapitalanlagemärkten. Es gibt sehr, sehr oft Anleger, Zuhörer, die sagen, Janosch, kannst du mir ganz einfach sagen, schwarz, weiß, ein oder aus, so wie beim Schalter. Und das ist so wie in der Natur, auch an den Kapitalanlagemärkten, Gott sei Dank so nicht möglich, weil es hier komplexer ist und mehrere Themen ineinander greifen. Und deswegen ist das, was wir an den Märkten sehen, und deswegen bespreche ich das so täglich, damit wir auf diese kleinen Signale sensibilisiert werden und wenn irgendwo etwas passiert oder irgendeine Wolkenkonstellation sich verändert, dass man dann nicht gleich in Panik verfällt, sondern diese Konstellation hoffentlich für sich besser zuordnen kann. Und es gibt Zeichen, die sind für Langzeitdepots, also für Reservebildungen, die jetzt für 10, 15, 20 Jahre gedacht sind, irrelevant. Da geht es maximal darum zu sagen, aha, wenn diese Konstellation kommt, dann werde ich aus meinen Reserven ein bisschen mehr hineinkaufen, weil da bekomme ich günstig jene Positionen, die für mich interessant sind oder die Marktsegmente. Und dann gibt es die kurzfristigen Depots. Für diese kurzfristigen Depots mögen manche Zeichen interessanter sein, aber da stellt sich immer die Frage, wie viel Zeit investiert der Depotinhaber, um diese kurzfristigen Wolkenkonstellationen dementsprechend für sich zu werten, zu deuten, um da Schritte zu setzen. Wenn man nicht mehr, deutlich mehr Zeit mit dem Kapitalmarkt verbringen will, dann sind kurzfristige Depots irrelevant. Braucht man nicht. Weil um dort nicht nur sich Erfahrung einzukaufen, sprich immer zur falschen Zeit irgendwie Masse getrieben oder ich habe es irgendwo gehört oder in der Zeitung gelesen und dann Handlungen zu setzen, um da nicht in die Falle zu laufen, braucht man keine kurzfristigen Depots. Wenn jemand Spaß dabei hat und das als Hobby sieht, Ja, der braucht von mir die Erklärungen für die kurzfristigen Depots im Normalfall eh nicht, weil dann schon eine eigene Strategie sich raus etabliert. Das Spannende ist ja, dass unter diesen kurzfristigen Wolkenkonstellationen eigentlich die Wirtschaft und auch die Zentralbanker erwarten, dass Inflationszeichen eher zurückgehen. Im Hintergrund sehen wir das, aber bei den Fakten in der Wirtschaft ist das noch nicht angekommen. Da steigen auf oder bleiben auf hohem Niveau die Inflationszahlen. Die Zentralbanker erwarten, dass die Arbeitslosenzahlen beginnen zu steigen. Das heißt, dass der Arbeitsmarkt eigentlich wieder schlechter wird. Passiert aber nicht. Derzeit ist der Arbeitsmarkt weiterhin sehr, sehr stark. Sehr niedrige Arbeitslosigkeit. Sie erwarten, dass die Stimmung sowohl bei den Einkäufern, also bei den Konsumenten, als auch bei den Unternehmen sinkt, dass sich das eintrübt. Es trübt sich nicht wirklich ein. Also ganz aktuelle Studien zeigen, dass grundsätzlich eher die Stimmung der Konsumenten nicht Holodaro und Party ist, aber eher neutral, aber nicht schlecht. Und sie erwarten auch, dass die Unternehmen, die quartalsweise Gewinne melden, dass die Gewinne dieser Unternehmen deutlich niedriger ausfallen, als was eh schon erwartet wird. Und die Erwartungen sind schon korrigiert worden. Es wird aber trotzdem erwartet, dass diese aktuellen Meldungen nochmal schlechter werden. Passiert aber auch nicht. Das heißt, wenn wir uns aktuell anschauen, was im letzten Quartal war, Inflation bleibt weiter hoch, Arbeitsmarkt ist sehr, sehr stark, die Stimmung insgesamt ist, wie gesagt, neutral und die Gewinne sind weiterhin aktuell hoch. Und das ist eben diese Konstellation, die im Moment die nächsten Schritte im Kapitalmarkt nicht so leicht macht. Eben nicht schwarz oder weiß ist die ganze Geschichte, sondern weiter die Wolkenkonstellationen angeschaut werden müssen. Es gibt eine Zentralbank, die so, ja, gestern, vorgestern ganz leicht signalisiert hat, dass vielleicht sie tatsächlich die Füße vom Bremspedal nehmen. Das ist die Bank of England. Nachdem die Turbulenzen in den vergangenen 2, 3 Wochen England sehr stark erschüttert haben, ist durchgesickert, dass die britische Zentralbank möglicherweise die Bilanz nicht so schnell weiter senken wird wie geplant. Die Bilanzsenkung heißt, dass hier Kapital aus dem Markt rausgenommen wird, Kapital dem Markt entzogen wird. Wie macht das eine Zentralbank? Naja, die Zentralbanken machen das so, dass sie, wenn sie Liquidität dem Markt geben, dann geben sie nicht Geld raus, sondern sie kaufen Anleihen aus dem Markt auf, Anleihen von Banken, Anleihen von Unternehmen, Anleihen von Staaten. Und damit hat der Anleihenverkäufer Geld zur Verfügung und kann damit was auch immer machen. Also da fließt Liquidität in die Märkte rein. Wenn die Zentralbanken die Bilanz senken, dann heißt es, dass sie Liquidität entziehen. Das heißt, sie kaufen keine Anleihen. Und all jene Anleihen, die sie gehabt haben, die laufen aus, die werden zurückgezahlt. Das heißt, der Anleihe ist nichts anderes als ein Kredit. Das heißt, der Kreditnehmer zahlt seinen Kredit zurück. Damit hat er weniger Geld. Die Zentralbank hat das Geld zurück. Und damit wird Geld aus der Wirtschaft entzogen. Und wie gesagt, die Bank of England war so die erste Bank, wo das durchgesickert ist. Wurde zwar dementiert, aber im Normalfall muss man sagen, dass sehr viele Gerüchte immer wieder so eine kleine Wahrheit im Hintergrund haben. England versucht irgendwie aus der Italienrolle rauszukommen, nachdem wir in Italien für uns in Italien Chaos normal war, politisch, und das wirkt sich meist auch auf die Wirtschaft aus. Und in eine italienische Situation ist England hineingedriftet. Da versucht man jetzt ein wenig Stabilität reinzubringen, damit wir nicht bereits nach 3, 4 Wochen wieder einen Regierungswechsel haben. Und da werden wir das weiter verfolgen, wie sich das entwickelt. Und eine kurze Bemerkung zum Schluss noch. Mir ist vor einiger Zeit eine Studie in die Hand gefallen, da hat man die Menschen gefragt, wem hätten sie gern in der Politik? Und zur Überraschung der Fragenden war die hauptsächliche Antwort, also die Mehrheit hat gesagt, sie würden sogar künstliche Intelligenz, AI, in der Politik akzeptieren. Und auf die Frage hin, warum, war die Hauptantwort, weil die künstliche Intelligenz, so wie wir es heute einschätzen, nicht korrupt wäre. Und die Diskussion, die wir derzeit wieder mal in Österreich sehen, und in Wahrheit ist das Problem, es überrascht uns ja viele Aussagen nicht, aber diese Haltung zu sagen, naja, wer sagt denn das und kannst man das juristisch beweisen, dass das die Menschen ja, ärgert und man fühlt sich echt gepflanzt. Und dann solche Umfragewerte rauskommen, ist kein Wunder. Ja, aber damit ja, schließe ich den heutigen Podcast auch wieder ab und ich hoffe, dass ich so weit wieder vereinfachen konnte, dass gewisse Zusammenhänge, die derzeit in der Wirtschaft sich abspielen, damit verständlicher sind, und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.